Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich stehe nicht zur Wahl, aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin.
Ohne Frage, Hans-Georg Maaßen würde Hans-Georg Maaßen wählen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef gestern Abend bei einer Werteunionsveranstaltung in Thüringen. Dort wird ja immer noch nach der verzwickten Landtagswahl ein Ministerpräsident gesucht und möglich scheint vieles, sogar ein Ministerpräsident Maaßen von Gnaden der AfD und Björn Höcke. Darüber reden wir gleich, vorher aber über die beiden hier.
Harry.
I will.
Meghan.
I will.
Das Ja-Wort von Harry und Meghan. Aber nur 20 Monate danach haben die beiden Nein gesagt, und zwar zum britischen Königshaus. Sie wollen in Zukunft auf eigenen Beinen stehen. Sehr zur Überraschung sogar der Queen. Ist das überhaupt ein Thema für den Deutschlandfunk, die Royals? Da wird natürlich bei uns in der Redaktion heute drüber diskutiert, wie groß wir das fahren sollen. Ich habe mich da auf das Urteil von unserem Korrespondenten Friedbert Meurer verlassen und der sagt, auf jeden Fall machen. Also dann, Taschentücher raus, wir gehen all in. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 9.01.2020. Ich bin Philipp May. Hi.
I therefore proclaim that they are husband and wife.
Ja, da war die königliche Welt aber noch sowas von in Ordnung. Ein ganzes Land, ach was, die gesamte Welt schwer verliebt in dieses moderne, royale Pärchen. Die Traumhochzeit von Harry und Meghan am 19.05.2018 war das. Und dann, als die gesamte Kirche auch noch God Save the Queen gesungen hat. Ach, Junge, Junge. Friedbert Meurer, unser Mann in London, ist schon in der Leitung. Hallo Friedbert.
Ja, hallo Philipp. Grüß
Friedbert, bist du eigentlich nah am Wasser gebaut?
Auf einer Skala von 1 bis 100 würde ich schon sagen, oberhalb von 50. Hm. Also das hat mich auch berührt.
Schon,
das,
ne?
Fand ich absolut bewegend, großartig. Ich war ja da. Nicht in der St. George's Chapel, das war mir dann nicht erlaubt, aber ungefähr das Medienzentrum war 200 Meter vom Palast von Windsor entfernt und ein fantastischer Tag, tolles Wetter. Die Menschen, 100.000 waren da und gejubelt, eine großartige Stimmung. Das war so gewesen, viele erinnerten sich an den Jungen, der mit, wie alt war er damals, 10 Jahre, 12 Jahre,
hinter dem Sarg,
hinter
damals,
dem Sarg, ne? Ja. Seiner Mutter durch London zog und jetzt wieder eine Prozession, aber welch ein Happy End. Und das hat alle damals so bewegt.
Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das bis zu dem Tag, als die Hochzeit stattfand, egal, ich hatte da Sendung. Und dann muss ich auch sagen, mich hat das damals auch bewegt. Und es war aber auch schon so, dass es erst einmal vor dieser Hochzeit und auch nach dieser Hochzeit in ganz Großbritannien schon eine Harry und Meghan Manie gegeben hat, oder? Habe ich das falsch abgespeichert?
Nein, die hat es gegeben. Die hat es vor allen Dingen vor der Hochzeit gegeben, während der Hochzeit natürlich in unglaublichem Maße, international. Es waren wahnsinnig viele Touristen, Zuschauer aus den USA, Kanada, Deutschland da gewesen, nicht nur Briten. Es hat dann aber nach meinem Empfinden nicht allzu lange gedauert, als dann Misstöne aufkamen. Jetzt kann man sagen, das war die böse Presse, die bösen Tabloids hier, die dann anfingen zu schreiben, es hätte bei den Hochzeitsvorbereitungen einen Zwist gegeben zwischen Kate und Meghan, ein Streit um, wie Charlotte, Kates Tochter, als Blumenmädchen angezogen werden soll. Klingt lächerlich. Kate habe geweint so, daraus wurde dann ein Zerwürfnis gemacht zwischen den beiden Frauen. Dann
kommt in den besten Familien vor.
Das kommt in den besten Familien vor. So ging das in diesem Tenor, ging das dann weiter. Und eine anhaltend negative Stimmung, negative Pressestimmung, die natürlich dann auch die öffentliche Meinung geprägt hat. Also Meghan ist natürlich die Böse, die jetzt hinter all dem steht, dass sie Harry von der Familie jetzt wegreißt. Sie würde sowieso immer Beziehungen nur zerstören mit ihrem Vater, mit ihrer eigenen Familie, mit ihren ehemaligen Freunden. Und jetzt wird sie auch noch die Royals kaputt machen.
Dachte man ja eigentlich, das ist eine Traumbesetzung. Harry mit Meghan Markle, eine emanzipierte US-Schauspielerin mit weißem Vater und schwarzer Mutter. Und dann hat sich das Verhältnis der beiden zur britischen Öffentlichkeit so schnell abgekühlt. Jetzt sind sogar noch Rassismusvorwürfe gegen Meghan dann immer hochgekommen, beziehungsweise die hat es gegeben. Ist da was dran? Spielt ihre Hautfarbe eine Rolle in diesem ganzen Komplex?
Also das ist von Harry einmal selbst behauptet worden. Ich glaube, er nahm da Anstoß vor allen Dingen an den sozialen Medien, also was so getwittert wird und dieser ganze Müll über Facebook, der dann über seine Frau hineinbrach. Es gab auch den einen oder anderen Kommentar in der Sun, den Harry als leicht rassistisch empfunden hat. Ich finde insgesamt, dass Meghan nicht angegriffen wird wegen ihrer Hautfarbe, sondern weil sie Amerikanerin ist. Jetzt die Frage, ist das Rassismus, wenn man gegen Amerikaner ist? Da schimmert so ein bisschen so englischer Snobismus, Überheblichkeit gegen die kulturlosen Amerikaner durch. Also da hat sie ihr Fett abbekommen und da hat mal ein berühmter Fernsehmoderator, Piers Morgan von ITV, Privatsender, donnert morgens im Fernsehstudio, gesagt, dann geh doch zurück in die USA. Harte Worte gegen Meghan und in diesem Tenor ging das dann weiter.
Tja, es wurde auch immer wieder berichtet, dass Meghan ihre Bediensteten schlecht behandelt hat, ziemlich maßlos mit Geld umgegangen ist, solche Sachen.
Auch das kam dann, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nach der anderen entnervt aufgegeben habe. Meghan sei so anspruchsvoll, würde morgens um 5 Uhr schon die ersten E-Mails und SMS-Nachrichten schreiben, würde ihre Mitarbeiter schikanieren, dies dann nicht aushalten. Dann gab es die Behauptung, dass Harry im Zusammenhang mit der Hochzeit gesagt habe, im Kensington Palace, wo die beiden damals gewohnt haben, what Meghan wants, Meghan gets. Was sie will, kriegt sie. Und das wurde so eine verwöhnte Prinzessin und Harry lässt sich von ihr total dominieren, interpretiert.
Ja. Wobei, das ja, du hast ja schon den Streit, den angeblich kolportierten Streit zwischen Meghan und Kate, der Frau von Prinz William, dem Thronfolger, angesprochen. Jetzt wissen wir, das hat Harry selbst gesagt, es gab auch einen Streit zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William. Also es hat definitiv auch Unstimmigkeiten innerhalb des Königshauses gegeben. Das ist klar, oder?
Also das ist wirklich klar. Es gab dieses Interview während einer Südafrika-Reise der beiden aufgezeichnet, wo Harry gesagt hat, sein Verhältnis zu seinem Bruder ist nicht mehr ganz so toll, aber natürlich, sie stehen beide füreinander ein. Wenn etwas ist, kann sich jeder an den anderen wenden. Ganz so hart hat das dann nicht geklungen. Aber sie sind ja dann aus dem Kensington Palace ausgezogen. Ich habe am Anfang gedacht, Harry sucht seine eigene Rolle. Das wird er wahrscheinlich jetzt natürlich immer noch so sehen. Sein älterer Bruder wird der König. Was bleibt ihm dann übrig? Welche Aufgabe soll er dann übernehmen? Was jetzt so, ja, doch bestürzend an der Sache ist, dass eindeutig die Queen, William und Charles, der Vater, nicht informiert gewesen sind. Die haben das aus der Zeitung erfahren, die haben es aus dem Fernsehen erfahren. Und das, ich meine, das ist jetzt der letzte Beweis dafür, dass es in der Familie ordentlich kracht.
Da kommen wir gleich zu. Eine Frage habe ich noch. Jeder weiß, wenn man in diese königliche Familie einheiratet, noch dazu in die britische, dann gibt es eben auch viele Pflichten, viele Regeln, vor allem viele Verhaltensregeln, denen man sich tunlichst bewusst sein sollte. Hat Meghan das keiner vorher gesagt, dass das dazu gehört?
Doch, sie hat in diesem Interview in Südafrika, hat sie genau das gesagt, dass Freunde zu ihr gesagt haben, und da fing sie dann an zu flüstern, Harry is so nice, but don't marry him. Heirate ihn nicht. Die britische Presse wird dich fertig machen, sie werden dich zerpflücken, du wirst die Hölle erleiden. Also sie ist schon gewarnt gewesen, sagt dann das in diesem Ausmaß. Das hätte sie nicht erwartet.
So, du hast es gerade schon gesagt, das war quasi ein Coup von den beiden, ohne die Queen vorher zu informieren, dass sie sich zurückziehen wollen. Was bedeutet das?
Ich finde, sie haben es schlecht gemacht. Muss man einfach sagen, schon diese Interviews damals war auch alles an der Pressestelle und so weiter vorbei. Gut, man kann jetzt sagen, die beiden machen es eben anders. Sie wollen sich nicht diesem royalen Regiment unterstellen.
Ja, ganz offensichtlich.
Ja, und das jetzt gegen die Queen zu machen, also meine persönliche Meinung, so kann man es nicht machen. Bei allem Verständnis, ich hätte dringend empfohlen, dass man das in Ruhe überlegt, nicht nur in diesen 6 Wochen, die beiden jetzt über Weihnachten in Kanada gewesen sind, dass man, ja, die Idee für die beiden eine internationale Rolle zu finden, sie sind ja ein internationales Paar, nicht nur internationaler Glamour, sondern internationale Ausstrahlung. Sie sind auch, wir reden ja hier nicht nur Finde ich, wir reden hier nicht nur über seichtes, buntes, Personality, Celebrity, sondern wir reden über die Soft Power des Vereinigten Königreichs.
Das verbindende Band.
Das verbindende Band, ja. Auf der einen Seite und diese Ausstrahlung nach außen. Natürlich ist das Empire untergegangen. Was aber geblieben ist, ist der hervorragende Ruf der Universitäten, der Wissenschaften, der Schulen, der Internate und diese internationale, wahnsinnige Ausstrahlung der Royals. Das ist ein diplomatisches Asset. Und in dieser internationalen Rolle, die beiden leben halb dann in Nordamerika, das ist ihr Plan, halb in Großbritannien, da kann man ja wirklich etwas daraus machen, mit dem die beiden ihrem Vaterland dienen. Das ist ja die Anforderung, der Anspruch an die beiden. Aber dann doch nicht so einfädeln, an allen vorbei. Das zumindest ist ein sehr schlechter Start für ihr Vorhaben.
Ist das denn jetzt ein kompletter Bruch mit der Königsfamilie? Also ähnlich so wie Prinz Andrew, bei dem es ja erzwungen war, aufgrund seiner Verwicklung in die Weinstein-Affäre, jetzt von denen selbst gewählt, sozusagen der komplette Totalrückzug?
Nein, das ist noch zu früh, das zu sagen. Die beiden sagen ja in ihrer Stellungnahme, wir wollen die Queen weiter voll unterstützen. Da wird natürlich hier die Frage rauf und runter dekliniert, wie soll denn das aussehen, wenn die beiden ein halbes Jahr lang nicht da sind und dann ein halbes Jahr doch wieder da sind. Also voll geht ja dann schon mal gar nicht. Das ist ein Riss. Bruch ist mir zu stark.
Okay.
Aber es ist schon ein Zerwürfnis.
Ja, ja. Und jetzt wollen Sie künftig Ihr eigenes Geld verdienen. Wie viel brauchen Sie da eigentlich, wenn Sie Ihren Lebensstandard halten wollen? Also sagen wir mal so, mit einem guten Deutschlandfunkgehalt wird es wahrscheinlich nicht getan sein.
Reicht hinten und vorne nicht. Ja. Es hat ja hier einen Scherzbold gegeben, der in einer Pizzakette arbeitet und der hat ein Schild ins Schaufenster gehängt. Suchen neue Mitarbeiter, gerne auch ehemalige Herzöge und Herzoginnen. Also auch das Gehalt eines Pizzaangestellten reicht nicht, um den Lebensstil zu finanzieren. Und vor allen Dingen fragt man sich, es geht ja auch um die Finanzierung. Das Teuerste scheint wohl zu sein, die Security, die Sicherheitsleute zu bezahlen. Das kostet Millionen im Jahr. Die beiden sagen, wir wollen auf eigenen finanziellen Beinen stehen. Das sagen sie auch deswegen, weil hier wird ja schnell der Vorwurf erhoben von der Boulevardpresse, aber auch von, ich denke doch, vor allen Dingen älteren Briten, die sagen, wir geben Steuergeld aus. Dafür wollen wir auch sehen, dass ihr dem Staat einen Dienst erweist, indem ihr in Krankenhäuser geht, indem ihr in Altenheime geht und so weiter, indem ihr euch um uns kümmert. Deswegen sagen sie, nein, wir wollen dem Steuerzahler nicht mehr auf der Tasche liegen. Die beiden haben international gute Kontakte. Ja. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie da, sie haben 1A-Kontakte nach Hollywood, zu Produzenten, also das ist die Meghan Markle-Schiene. Dann haben sie auch politische Kontakte zu Obama. Die beiden sind mit Barack Obama befreundet. Ich denke, da wird sich eine Möglichkeit auftun, Sponsoren zu finden.
Gut. Jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wenn die beiden, die ja am Anfang noch als größter Imagebringer für die Krone gehandelt worden waren, wenn die jetzt quasi, na, zumindest so halb abdanken. Einigen wir uns erstmal darauf. Was bedeutet das für das Modell Monarchie grundsätzlich? Auch wenn wir jetzt, haben wir auch kurz schon angesprochen, Prinz Andrew, der auch gerade sich zurückziehen musste, wenn der jetzt auch noch geht, ist das quasi so eine schleichende Erosion?
Vielleicht. Das wird hier wirklich diskutiert. Prinz Andrew gehört nicht mehr zum, er ist keine Royal Highness mehr. Er ist von seinen Aufgaben bis auf Weiteres als Mitglied der königlichen Familie entbunden. Er übernimmt keine zeremoniellen Aufgaben mehr. So, jetzt die beiden Jungen, Harry und Meghan, verschwinden auch zu 50% aus dem Gesichtskreis. Und die Monarchie wird sozusagen schmaler, personell schmaler. Manche, angeblich Prinz Charles soll auch schon die Idee gehabt haben, diese vielen Cousinen, Enkelinnen, das muss man etwas reduzieren,
liegt ja durch
schlanker machen. So, aber jetzt auf diese Art und Weise, es ist schwer im Moment zu sehen, wie daraus etwas Gutes für die Monarchie entstehen soll. Es ist zunächst mal ein Schlag für die Monarchie.
Ja.
Sie war wegen Prinz Andrew und ist wegen Prinz Andrew in der Krise. Jetzt erst recht. Die beiden haben es nicht abgesprochen. Es gibt keine klare Strategie. Also, das, weil du sagst, halber Rücktritt, halber Abdankung. Ja. Es wird in der Tat verglichen mit King Edward VIII.
Auch wegen der Amerikanerin.
Ja, genau. Ja. Das liegt ja auf der Hand zu sagen. Das war ja damals auch eine geschiedene Amerikanerin. Okay. Genau wie Meghan Markle jetzt auch. Und so wie Edward VIII. Aus Liebe damals zu einer Amerikanerin auf sein Amt als Monarch verzichtet hat, zurückgetreten ist und die größte Krise der britischen Monarchie im 20. Jahrhundert damit losgetreten hat. So macht es jetzt auch Harry. Er dankt halb ab wegen einer Amerikanerin. Vermutlich ist das der erste Grund. Und all das andere, wir suchen jetzt eine internationale Aufgabe, um die Monarchie zu fördern, wirkt jetzt ein bisschen aufgesetzt.
Ja. Wobei, wenn man zum Beispiel nach Schweden guckt, da haben sich Madeleine, die Schwester von der Thronfolgerin Victoria, also im Prinzip gleiche Rolle wie Prinz Harry, und ihr Mann ja auch gelöst. Das wurde von der Öffentlichkeit begrüßt. Als Signal der Verschlankung, auch als Signal der Kostenreduzierung für die Krone. Aber es war eben eine konzertierte Aktion und verkündet vom König. Ne? Das war wahrscheinlich der große Unterschied.
Ja, das ist ein Unterschied. Und klar gibt es auch hier zwei Denkschulen. Die eine ist die traditionelle, die Magie der britischen Monarchie, das Geheimnisvolle. Wenn man das runterzoomen würde auf eine fast eher bürgerliche Variante à la Niederlande oder Schweden, dann würde man dem Royalismus der Monarchie den Zauber nehmen. Das ist die alte, traditionelle Sichtweise. Und die moderne Sichtweise ist eben genau in diese Richtung zu gehen. Da verstanden eigentlich die jungen Royals, sie sollen das etwas modernisieren, und die älteren Royals bedienen die traditionelle Variante. Aber das ist jetzt ein hammerharter Spagat.
Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Friedbert, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, das würde Hans-Georg Maaßen auch gefallen. God save the Verfassungsschutzchef, AD. Das nötige Selbstbewusstsein, das hat er auf jeden Fall, würde ich sagen, hat mein Kollege Henry Bernhard, unser Thüringer Landeskorrespondent, erst gestern Abend wieder feststellen dürfen. Und deshalb ist er jetzt auch in der Leitung. Hallo, Henry.
Hallo.
Du, Henry, kannst du direkt mal den O-Ton von Hans-Georg Maaßen, über den wir gerade eben am Telefon gesprochen haben, einspielen?
Gern, der ist auch wirklich schön.
Ich stehe nicht zur Wahl. Aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin. Ich sage auch, wissen Sie, die Diskussion, die wir jetzt hier haben, sind das nun AfD-Stimmen oder keine AfD-Stimmen? Ich bin der Meinung, das ist eine Phantomdiskussion, die wir hier führen. Und wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns Schnucht sein.
Ja, das war Hans-Georg Maaßen gestern Abend bei einer Veranstaltung der Werteunion im Eichsfeld.
Also ohne Frage, Hans-Georg Maaßen findet sich richtig gut und glaubt, er kann nicht nur beurteilen, was Hetzjagden sind und was nicht, er kann auch Ministerpräsident in Thüringen. Du hast gerade schon gesagt, es war eine Veranstaltung der Werteunion in Eichsfeld. In welchem Kontext genau ist dieser Satz gefallen?
Er hat sich Fragen gestellt, nachdem er einen Vortrag gehalten hat, und da ist der Satz gefallen, weil es ja auch darum ging, dass die CDU nach Meinung der Werteunion einen Ministerpräsidentenkandidaten zur Wahl stellen sollte, und da hätte sie ja halt gern den Hans-Georg Maaßen. Der ist in der Werteunion sehr beliebt, auch bei der AfD sehr beliebt, und da erhofft man sich Vorteile. Es war eine Veranstaltung, gestern Abend waren etwa 250 Leute da, etwa 85% davon waren Männer über 50. Man muss dazu sagen, die Werteunion in Thüringen hat nur 123 Mitglieder. Also es waren auch eine Menge andere Leute noch da, CDU-Mitglieder teilweise, aber auch AfD-Leute waren da. Und Maaßen wurde wirklich richtig gefeiert als der letzte Aufrechte des Landes. Es gab heftige Konfrontationen, es wurde richtig laut. Und die Grundfrage war eigentlich immer wieder, sollte sich ein CDU-Kandidat von der AfD wählen lassen oder nicht?
Okay, skizzieren wir nochmal ganz kurz das Szenario. Landtagswahl in Thüringen, 27. Oktober ist sie gewesen, und es gab keine Mehrheit für kein Bündnis. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow, die hat zwar zugelegt und wurde erstmals stärkste Kraft, konnte aber die Verluste von Rot-Grün, den Koalitionspartnern, nicht ausgleichen. Die AfD von Rechtsausleger Björn Höcke, die katapultierte sich auf Platz 2, Ergebnis fast verdreifacht, glaube ich, ne? Korrigiere mich, ja? Fast verdreifacht, ungefähr so.
Die AfD Knapp verdreifacht.
Knapp verdreifacht, okay. Und ja. Die CDU, eigentlich immer stärkste Kraft in Thüringen, die ist nur Dritter geworden. Heißt, eine Mehrheit gegen die Linkspartei und die AfD, also gegen die Ränder, ist nicht möglich und alles steht und fällt mit der CDU, die aber offiziell eben eine Kooperation mit beiden Parteien ausgeschlossen hat und dementsprechend jetzt in einer Sackgasse steckt und sich da raus manövrieren muss. So, und jetzt wollen die Konservativen trotzdem einen eigenen Ministerpräsidenten aufstellen. Einen Kandidaten.
Ja, na, sie können es nicht so richtig verknusen in der CDU oder viele in der CDU, dass sie vor 5 Jahren die Macht verloren haben, nachdem sie ja 24 Jahre ununterbrochen an der Macht waren und dass sie nun nicht zurückerobert haben, dass sie ein Drittel der Stimmen noch einmal verloren haben. Sie möchten einen CDU-Kandidaten aufstellen und wählen lassen, egal von wem, und dann mal schauen, was man dann weiter macht. Das Problem ist natürlich im Landtag, auch wenn wir eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung bekämen, was ja bislang auch der Plan ist, könnten ja Anträge von der CDU und der FDP immer die Zustimmung auch der AfD finden. Und schon hätten die eine Mehrheit im Landtag, sozusagen eine
informelle Mehrheit.
Bis rechtsextreme, je nachdem, wie man in der AfD gerade sich anschaut, eine Mehrheit im Landtag. Sie könnten Gesetze verabschieden gemeinsam, die Regierung dann vollziehen muss. Es wäre eine ziemlich bizarre Situation. Und da sagt sich jetzt die Werteunion, dann können wir doch gleich einen CDU-Ministerpräsidenten wählen lassen von den Rechten und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Also das ist jetzt ein Konstrukt, das ist auch nicht sehr wahrscheinlich, aber zumindest gibt es diese Gedankenspiele. Und Maaßen sagt zwar nicht, ich bin ja hier kein Kandidat, aber ich würde natürlich, wenn ich gebeten würde, zur Verfügung stehen.
Also der würde schon wollen, weil er glaubt ja auch, wie wir es gehört haben, dass er das kann. Der Trick ist also, die CDU schlägt Maaßen vor, der kandidiert und dann spekuliert man darauf, dass die AfD, die den auch gut finden, Hans-Georg Maaßen, dass sie den mitwählen würden. Und danach sagt man, wir können nichts dafür, wenn die AfD uns fehlt. Ist ja nicht unser Problem, so nach dem Motto. Würde die AfD dann da wirklich mitmachen, ein Björn Höcke?
Das hat sie schon mehrfach gesagt, dass sie einen CDU-Kandidaten wählen würde und schon gerade Hans-Georg Maaßen sowieso, weil sie natürlich auch gern Königsmacher wären in Thüringen und weil sie natürlich dann indirekt doch auch mit einer Macht wären und vielleicht keine Minister hätten, aber doch dadurch, dass sie natürlich noch größer sind im Landtag als die CDU, eine Menge Einfluss hätten. Also dafür wären sie bereit. Das hat auch Björn Höcke schon gesagt.
Ja, okay. Jetzt wissen wir, du hast es auch gerade gesagt, die Werteunion wird manchmal größer gemacht, als sie eigentlich ist. 123 Mitglieder gerade in Thüringen. Das heißt, es gibt auch ganz viele Kritiker einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit mit der AfD. Wie wird das denn in der CDU insgesamt und auch bei der Parteiführung diskutiert, dieses Modell?
Na, ob man in Thüringen noch von Parteiführung sprechen kann, ist ja die große Frage. Mike Moring ist Parteivorsitzender, man möchte fast sagen, er ist noch Parteivorsitzender, weil es noch keinen gibt, der es sich vorwagt, der es will und auch kann,
Parteivorsitzender. Sozusagen die Theresa May Thürings,
genau.
Um nochmal im
genau.
Bild Großbritannien
genau,
zu bleiben.
Genau, okay, genau. Ja. Er ist auch jetzt gerade noch im Urlaub und es gibt jetzt sozusagen auch keine Stimmen aus dieser Richtung groß. Ich glaube aber nicht, dass es in der Thüringer CDU eine Mehrheit gäbe, dafür einen CDU-Kandidaten von der AfD mitwählen zu lassen. Ich habe gestern Abend nochmal mit Werner Henning gesprochen, ein sehr, sehr altgedienter CDU-Mann in Thüringen, der immer für eine eigene Meinung gut zu haben ist. Er ist seit 30 Jahren Landtag im Eichsfeld. Und ich habe ihn gefragt, ob denn ein CDU-Kandidat sich von der AfD wählen lassen sollte.
Nein, ganz klar nein. Die AfD, die ich heute erlebe, zumindest in Thüringen, das sind Schreier, das sind Giftmischer, das mag ich nicht. Ich will mich damit nicht befassen, weil mir allein das kulturelle Auftreten von den Repräsentanten, die ich aktuell erlebe, ein Gräuel ist.
Werner Henning ist ja der vor einigen Wochen vorgeschlagen hat, dass die CDU mit der Linken koalieren soll oder zumindest zusammenarbeiten soll und dass die Linke nicht mehr die sei, die sie früher mal gewesen sei. Dafür hat er viel Kritik bekommen aus der CDU, auch ein bisschen Zustimmung, nicht besonders viel. Und er hat sich aber auch nochmal zu Mike Moring geäußert, über den ich ja gerade schon sprach, der Parteivorsitzende in Thüringen. Das klingt auch nicht besonders positiv.
Mike Moring erscheint mir als guter Kerl, als freundlicher Mensch jedermann gegenüber, aber dass er ein Vertreter einer substanziellen, grundlegenden Meinung sei, auch in Belange von Tugenden hinein, von Verhaltensnormen hinein, von Ehrlichkeit, von Korrektheit, von Gradheit, da kann ich im Moment nicht allzu viel Belastbares erkennen.
Ja, das war Werner Henning, Landrat im Eichsfeld.
Also, dann scheint das Modell AfD schon mal schwierig zu sein, auch wenn sich das einige wünschen. Es gibt jetzt auch ein ganz anderes Modell, ein Gegenmodell, das der Altministerpräsident Dieter Althaus, damals, als die CDU noch unangefochten war, war er Regierungschef in Thüringen, vorgeschlagen hat. Eine Projektregierung. Was hat es damit auf sich? Klingt ja erstmal wolkig.
Das klingt sehr wolkig. Die Idee ist, dass die Linke und die CDU, also dass sie sozusagen, dass ein linker Ministerpräsident gewählt wird, weil sie ja die stärkste Partei ist, und dass dann Linke und CDU beiderseits Minister stellen, dass der Ministerpräsident aber keine
Koalitionsmehrheit hat sozusagen, oder wie?
Naja, es gibt gar keine Koalition, sondern der Ministerpräsident hat keine Richtlinienkompetenz.
Okay.
Das heißt, jede Partei oder jeder Minister würde für sich selbst entscheiden, was sie in ihrem Ministerium machen. Das würde natürlich die ganzen wichtigen Fragen in die Verhandlungen vor der Ministerpräsidentenwahl lenken, weil da natürlich genau geguckt werden müsste, wer kriegt welches Ministerium und wie ist dieses Ministerium zugeschnitten, damit man sozusagen das Schlimmste jeweils aus der eigenen Sicht auf der anderen Seite dann verhindern kann. Das ist eine Sache, die es in Deutschland so noch nicht gegeben hat. In Österreich probiert man das jetzt auch so ein bisschen in der Koalition, dass man dann sagt, es gibt auch koalitionsfreie Räume, wo man sich dann wiederum andere Mehrheiten suchen kann im Parlament. Das wäre was Neues. Das würde allerdings Verhandlungen wahrscheinlich noch von mehreren Monaten bedeuten. Man muss mal schauen, was jetzt passiert, inwieweit sich Gauck jetzt auch noch mit einmischt oder auch einbezogen wird. Es gibt am Montag das erste Treffen, wo sich alle Parteien, die im Landtag sitzen, außer der AfD, treffen, um darüber zu sprechen, wie man miteinander arbeiten möchte. Möglicherweise gibt es danach was Neues. Die Grünen und die SPD gucken auch sehr interessiert darauf, weil die natürlich gerade in Verhandlungen sind mit den Linken, um nicht einen Koalitionsvertrag, aber so ein Projektbuch zu erarbeiten, was man so vorhat, wenn man denn eine Minderheitsregierung gemeinsam machen möchte. Möglicherweise ist das dann alles obsolet ab nächste Woche. Mal schauen.
Und was sagen die zu sowas? Die kommen ja gar nicht da drin vor.
Sind ein bisschen verwirrt natürlich, weil die Linke einerseits sagt, wir wollen Rot-Rot-Grün weiterhin machen. Das sagt auch die linke Fraktions- und Parteivorsitzende. Bodo Ramelow dagegen sieht sich ja immer gern so ein bisschen präsidial, überparteilich. Und er sagt, also ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mit der CDU auch reden würde. Ich werde das auch weiterhin tun. Ich habe gestern nochmal mit Matthias Hai gesprochen, der als Fraktionsvorsitzender der SPD, und der wirkte so ein bisschen irritiert.
Naja, es macht jetzt wenig Sinn, diese ständigen Fabulierereien von einer neuartigen Form der Demokratie und der Regierung insoweit zum Anlass zu nehmen, alle wirklichen Gespräche zur Bildung einer Landesregierung in der Minderheit zur Seite zu stellen. Dazu ist der Fahrplan jetzt auch zu sehr festgelegt. Wir haben Parteitage einberufen. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass CDU und Linke viele Schnittstellen finden und sagen, wir probieren dieses Wagnis, dann wäre die SPD die Letzte, die auf Ministerposten pocht. Dann würden wir sagen, kein Problem, dann macht das. Ich kann nur sagen, wenn ich mir manche Protagonisten angucke, bei den Linken und bei der CDU, man stelle sich mal nur Frau Tasch gemeinsam mit Frau Susanne Hennig-Welso in einem Raum vor, dann sage ich immer nur, gute Reise mit Halt auf allen Unterwegsbahnhöfen.
Die beiden kenne ich jetzt nicht, aber du kannst ihm bestätigen?
Naja, sie stehen natürlich für extreme Positionen, die eine sehr konservativ und die andere sehr links. Und natürlich ist es eine seltsame Vorstellung, die irgendwie in der Zusammenarbeit zu haben. Aber Thüringen hat sehr skurril gewählt und möglicherweise ist da auch die Zeit für skurrile Lösungen.
Ja, und dieses klassische Modell, das auch der Landrat Werner Hennig, den du gerade schon eingespielt hast aus dem Eichsfeld, eigentlich ins Spiel gebracht hat, Duldung, ganz klassisch, von rot-rot-grüner Minderheitsregierung durch die CDU, die dann weiter in der Opposition bleibt, das ist schon von vornherein ausgeschlossen? Also dieses Modell ist tot oder was?
Naja, die Frage ist, was Duldung ist. Also die CDU versucht jetzt auch mit Begriffen zu spielen oder sie zu finden, weil sie selbst nicht so richtig weiß, wo sie hin soll, weil sie zerrissen ist. Und dann sagt man einerseits, wir wollen keine Koalition und keine Duldung, aber wir können möglicherweise dennoch irgendwie mit oder neben der Linken regieren. Das ist alles sehr wunderlich, was gerade diskutiert wird. Ich würde erstmal für die Wahl des Ministerpräsidenten nichts ausschließen.
Okay, wie lange kann Bodo Ramelow eigentlich diese Wahl, muss sie eigentlich irgendwann kommen? Die muss gar nicht unbedingt kommen.
Ne? Die muss nach der Thüringer Verfassung überhaupt nicht kommen. Er könnte jetzt sozusagen auch 5 Jahre geschäftsführend im Amt bleiben, weil keine Wahl zwingend vorgeschrieben ist, wenn es keine Mehrheit gibt oder wenn sich keiner zur Wahl stellt. Aber er hat auch schon gesagt, dass er diesen Zustand nicht lange aufrechterhalten möchte. Geplant ist ja eine Ministerpräsidentenwahl am 7. Februar. Das wäre sozusagen für die Option einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Dann möchte sich Bodo Ramelow eigentlich nach bisherigen Erkenntnissen zur Wahl stellen. Er würde sicher nicht im ersten Wahlgang und auch nicht im zweiten Wahlgang gewählt werden, weil Rot-Rot-Grün keine Mehrheit im Landtag hat. Aber im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit, da könnte er gewählt werden. Ob aber jetzt die CDU oder die AfD noch einen Gegenkandidaten aufstellt, was sie bislang noch offen gelassen haben, das wissen wir nicht. Und da ist alles noch offen, was da noch passieren kann.
Okay. Also ein Ministerpräsident Hans-Georg Maaßen, der wäre zumindest nicht ausgeschlossen.
Nicht völlig ausgeschlossen, aber auch nicht wahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass die CDU ihn aufstellen wird.
Nimmst du Wetten an? Wer hat die besten Chancen? Oder welches Modell hat die besten Chancen?
Es ist so verworren gerade in Thüringen, dass ich eigentlich keine Wetten mehr annehmen möchte hier und da nichts aufs Spiel setzen möchte. Also höchstens sehr, sehr geringe Summen.
Die Wettbüros wissen gar nicht, welches Modell sie überhaupt anbieten sollen wahrscheinlich.
Genau, genau, ja, ja.
Alles klar, wir bleiben weiter dran. Henry, vielen Dank.
Gern geschehen. Ciao.
Ciao. Und das war's wieder für heute mit der Tag im Deutschlandfunk. Morgen, 17 Uhr, gibt's die neue Folge. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.